Herzlich willkommen bei Welle Lernen Digital, dem Podcast aus dem Kompetenzverbund Lernen Digital mit der inzwischen schon 8. Folge. Wir zeichnen auf im Februar 2025 und dieser Februar bringt eine große neue Nachricht, denn der Kompetenzverbund und die Website lernen.digital haben jetzt eine Mediathek. Und dort findet ihr in der nächsten Zeit nach und nach immer mehr tolle Inhalte, unter anderem auch diesen Podcast, der dort ein neues Zuhause findet. Mehr zur Mediathek gibt's am Ende im Newsblog. Davor schalten wir zunächst in die Schweiz. Dort sprechen wir mit Philipp Wampfler und der erzählt uns von einem Beispiel, wie an einer Schweizer Schule Innovation entstanden ist. Nicht wegen einer ganz grandiosen Planung, auch nicht trotz einer Fehlplanung, sondern wegen einer Fehlplanung. An einer Schweizer Schule hat man nämlich bei der Raumplanung nicht richtig berücksichtigt, wie viel Zeit und Räume man braucht. Deswegen kann in nur 2/3 der eigentlich vorgesehenen Unterrichtsstunden das Lernen in den dafür vorgesehenen Räumen stattfinden. Was daraus entstanden ist, hören wir gleich. Dann geht's in unserem Schwerpunkt um das Thema digitale Grundbildung mit gleich 2 kompetenten Gästen, mehr dazu später. Und schließlich haben wir noch eine Umfrage gemacht bei 7 Menschen, die in der Schule oder um Schule herum arbeiten. Und zwar haben wir sie jeweils gefragt, wie nutzt du eigentlich andere Menschen, wie nutzt du Vernetzung und Austausch über die Schulgrenzen hinaus für deine eigene Fortbildung, für dein eigenes Lernen. Am Ende kommt der Newsblog und mein Name ist Jöran Moos-Mehrholz. Ich wünsche an allen Empfangsgeräten viel Freude und Inspiration beim Hören. Wir starten mit unserer Rubrik Hashtag Trotzdem. Wir sprechen mit Philipp Wampfler, der ist Lehrer in Zürich und Vordenker der digitalen Bildung. Kurz eine Vokabel, um interkulturellen Missverständnissen vorzubeugen. Es geht um Räume in der Schule, die in der Schweiz Schulzimmer genannt werden in diesem Gespräch. Das Format heißt ja insgesamt in unserem Podcast an dieser Stelle immer Hashtag Trotzdem. Das passt heute gar nicht so ganz. Denn es geht zwar, wie sonst auch, um eine tolle Geschichte von Schulentwicklung und pädagogischer Entwicklung. Die hat aber in diesem Fall gar nicht trotz schwieriger Umstände begonnen, sondern weil ein Fehler bzw. eine Fehlplanung passiert ist. Das erzählt uns jetzt Philipp Wampfler. Los geht's. Hallo Philipp, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Danke Jörn, ich freue mich aufs Gespräch.
Ich weiß von deiner Geschichte bisher nur, dass sie mit einem Missverständnis oder geradezu einem Fehler begonnen hat, richtig?
Ja, genau. Eigentlich ist es so, dass es in dem Kanton, wo ich arbeite, Kanton Zürich, dass es einfach viel zu wenig Schulraum gibt, zu wenig Schulhäuser, zu wenig Schulzimmer für die steigenden Anzahl an Schülerinnen, die unterrichtet werden, besonders an Gymnasien. Und was jetzt da passiert ist, ist eigentlich eine Schulentwicklung, eine pädagogische Entwicklung, die eigentlich entstanden ist, weil ein Fehler passiert ist oder weil die Planung so nicht stimmt. Und das finde ich recht mutmachend und recht interessant, wie das gelaufen ist.
Ich will gleich noch wissen, wie es gelaufen ist. Jetzt schon kurz zur Metaebene. Das heißt, die Schulentwicklung hat nicht trotz einer schwierigen Situation, sondern tatsächlich ausgelöst oder wegen der schwierigen Situation stattgefunden.
Ja, genau. Also die Schulentwicklung war eine Art Antwort auf ein Problem, das einfach plötzlich da war.
Und was ist passiert? Was habt ihr entwickelt?
Ja, es ist jetzt so, dass meine Schule, an der ich arbeite, das ist ein Provisorium und da wird ein neues Schulhaus gebaut, aber es ist schon jetzt absehbar, dass das Schulhaus viel zu klein ist und dass wir da viel, viel mehr Schülerinnen unterrichten müssen, als wir eigentlich in einem traditionellen Setting können. Und die Idee der Schulleitung und auch von vielen Lehrkräften ist die, dass man Schülerinnen halt nicht so beschulen muss, wie man das immer gemacht hat. Also oft spricht man ja von so einem Kasernenmodell. Und wenn man so über Schulhausarchitektur mit Leuten spricht, dann gibt es heute einen Konsens, dass man nicht einfach nur diese Klassenzimmer braucht, sondern dass man ganz vielfältige Räume braucht, die man unterschiedlich nutzen kann. Ich habe kürzlich mal die Formulierung gelesen, eigentlich müssten Schulhäuser Raum für Teams sein, also wo ganz unterschiedliche Teams gut arbeiten können. Und das ist oft nicht so. Und jetzt, weil man bei dieser Schulhausplanung noch etwas machen konnte, konnte man trotzdem halt die solche Möglichkeiten noch eingeben. Und die Idee ist jetzt, dass einfach nur 2/3 der Schulstunden in einem traditionellen Schulzimmer stattfinden können und dass die Zuteilung von einer Lehrperson unterrichtet, eine Klasse in einem Schulzimmer, das kann einfach maximal in 2/3 der Schulstunden stattfinden, aus eigentlich ja Spargründen, weil es einfach zu wenig Räume gibt. Und dieses restliche Drittel ist jetzt so ein Freiraum, wo dann Innovation stattfindet. Wir nennen das Poolstunden und diesen Poolstunden können Schülerinnen auch fachübergreifend an Projekten arbeiten. Sie können auch außerhalb des Schulhauses, aber auch im Schulhaus können sie an Projekten arbeiten. Also es ist eine Art Verlegenheitslösung, die da gefunden worden ist, die aber ganz viel Potenzial für projektorientiertes Lernen schafft, die Potenzial für die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften schafft, die auch Potenzial schafft, um das, was im Curriculum steht, etwas zu hinterfragen und sich zu überlegen, was ist die Relevanz von dem, was Schülerinnen und Schüler lernen. Und da, denke ich, ist etwas sehr Positives entstanden, was plötzlich die Leute ins Denken bringt. Ohne dass man sagen kann, wir haben ganz, ganz tolle Schulhäuser bekommen, die jetzt ganz viele neue Möglichkeiten eröffnen, die ja in der Erfahrung, das weiß man so aus dieser Münchner Schulhausstudie, dann oft gar nicht genutzt wird, sondern die tollen Schulhäuser werden von vielen Lehrkräften dann so umgenutzt, dass man wieder traditionellen Unterricht in Räumen durchführt, die gar nicht dafür gemacht worden sind, während dieser umgekehrte Fall jetzt dazu führt, dass man ja eigentlich fehlende Räume so bespielt, dass da was Gutes passieren kann.
Kannst du im Nachhinein gucken, ob das im Kollegium sozusagen gegen Widerstand war? So, jetzt haben die das irgendwie hier uns so eingerichtet und wir müssen das auslöffeln? Oder gab es tatsächlich vielleicht sogar eher einen gemeinsamen Ansatz, wir gegen das Problem sozusagen? Weil ihr hattet ja sozusagen einen gemeinsamen, das will ich jetzt nicht sagen Feind, ich versuche mir gerade militärische Sprache abzugewöhnen, hattet ihr sozusagen eher wir gegen das Problem gemeinsam? Wie könntest du das analysieren?
Ja, es gibt auch andere Kantone, die das Problem haben und die das jetzt auch anders gelöst haben oder andere Vorschläge haben. Und ich denke, es hängt schon sehr stark davon ab, dass wir die Möglichkeit haben, auch mitzubestimmen, wie dieses Schulhaus aussehen soll, dass es eine große auch Identifikation mit der Schule gibt, weil es eine recht junge Schule ist. Und das sind gute Bedingungen, dass man sagt, wir haben unsere eigene Schulkultur, das ist wichtig, das gehört auch so, man sagt da manchmal so zur DNA, ich mag das nicht so, aber das gehört eigentlich zu dem, was uns ausmacht, dass wir solche Poolstunden haben, dass wir diese Arten der Zusammenarbeit haben. Und natürlich gibt's da Lehrpersonen, die möchten gerne so unterrichten, wie sie das immer gemacht haben und die werden bisher damit auch in Ruhe gelassen, sondern es ist mir im Moment ein Angebot, das einfach genügend Kolleginnen und Kollegen nutzen sollten, damit das dann auch funktioniert. Und da gibt es immer wieder Phasen, das ist, Schulentwicklung ist was Längerfristiges und man muss dann immer auch schauen, was verändert sich oder wo gibt es Strömungen und im Moment sind wir so an einem Punkt, wo wir uns nochmal Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, wie sich das jetzt verändert hat oder was wichtig wäre, damit das attraktiv bleibt, weil wir im Moment noch in der Phase sind, wo wir das ausprobieren. Wir sind noch gar nicht in diesem Schulhaus eigentlich drin. Aber wir haben natürlich auch jetzt viele Raumprobleme, die gelöst werden müssen, wo es auch Absprachen braucht und innovative Lösungen.
Von welchen zeitlichen Dimensionen reden wir hier? Also ist das was, was sich über Jahre zieht, Monate oder Jahrzehnte?
Ja, ich denke, also die Schule gibt es jetzt seit 6 Jahren und der Umzug ist so in 5 Jahren wahrscheinlich. Also ich würde sagen, so in 5 oder 4 Jahresabständen kann man sowas einführen und muss dann immer wieder mal drüber nachdenken, wie hat sich das jetzt verändert und auch gemeinsam mit Schülerinnen schauen, was ist das, was für sie stimmt und wo gibt es da Schwierigkeiten.
Das sind ja doch ein bisschen längere Zeiträume, also gerade wenn der Umzug sozusagen noch so weit weg ist. Hattet ihr schon so viel Schmerz oder konntet ihr tatsächlich mit so viel Vorausschau arbeiten? Weil bei 5 Jahren kann man fast alle Probleme noch immer in die Zukunft schieben.
Ja, ein bisschen beides. Also den Schmerz gibt es schon auch, aber das ist teilweise ein bisschen anders gelagert, weil die Schule wächst und anfangs war sie noch zu groß. Da war ich auch noch gar nicht dabei. Da gab es erst ganz wenige Klassen und dann ist es plötzlich so gewachsen, dass die Schule dann zu klein war. Und dann wurden auch dann wieder andere Lösungen gefunden, aber es gibt schon Räume, also zum Beispiel für Sportunterricht, da gibt's viel zu wenig und da müssen auch Räume genutzt werden oder Formen der Aktivität gefunden werden, die nichts mit traditionellem Sportunterricht zu tun haben. Dann haben wir auch so eine Maker Hall, die eigentlich dafür gedacht wäre, dass man ganz offen kreative Projekte durchführen kann, dass man mit Maschinen und 3D-Druckern und so weiter arbeiten kann. Aber die wird jetzt oft auch für Unterricht genutzt, wo man dann überlegen muss, wie kann ich jetzt in so einem eigentlich ja so an experimentellem Lernen oder praktischem Lernen orientierten Raum Unterricht durchführen und für welchen Unterricht eignet sich das? Das sind so die Dinge, die schon auch Schmerz verursachen, aber so groß ist der Druck jetzt noch nicht, wie er dann später sein wird. Also wir sind auch noch nicht bei diesem Anteil von 1/3 der Stunden, die tatsächlich so durchgeführt werden.
Hätte das in einem anderen Universum, in dem wir nicht gleichzeitig auch digitale Transformationen um uns herum hätten, anders stattgefunden? Oder anders gefragt, kannst du beschreiben, ob irgendwas von diesen Überlegungen und Veränderungen mit der Digitalisierung verbunden wurde in euren Überlegungen?
Ja, also wir sind eine Schule, die komplett über Teams funktioniert. Alle Schülerinnen haben Teams, alle Lehrpersonen haben Teams und es ist klar, dass wir dort ganz, ganz vieles abbilden können, dass es ganz viele Möglichkeiten gibt, niederschwellig in Kontakt zu bleiben, auch wenn man sich jetzt nicht sieht. Und ich denke schon, dass das diese Möglichkeit ergeben hat, weil die Angst bei Lehrkräften ist oft, dass die Verbindlichkeit fehlt, also dass in dem Moment, wo ich eine Schülerin, einen Schüler nicht sehe, dass die dann auch nichts lernen. Und diese Angst wird oder kann durch eine digitale Plattform schon gemindert werden, weil dann merkt man, okay, die sind trotzdem erreichbar, sind trotzdem da, ich kann trotzdem auch sie begleiten bei dem, was sie brauchen, wenn ich sie nicht sehe. Und ja, ich kenne keine andere Welt, in der es keine Digitalisierung gibt. Also das erleben wir auch sonst, dass wir permanent in Beziehungen über Chats verbunden sind, dass wir ganz viele Möglichkeiten haben, Signale zu senden, auch wenn wir an anderen Orten uns aufhalten. Und insofern ist die Frage natürlich auch sehr hypothetisch, aber ich denke, dass es eher schwierig gewesen wäre. Ja.
Ganz herzlichen Dank, Philipp Wampfler.
Danke.
In unserem heutigen Schwerpunktthema geht es um die digitale Grundbildung. Gemeint ist die Frage, wie können SchülerInnen vor allem und zuerst in der Grundschule die grundlegenden digitalen Kompetenzen entwickeln? Ohne lange Vorrede gebe ich direkt ab ins virtuelle Podcast-Studio.
Vielen Dank, lieber Jöran. Mein Name ist Jannik Holstein und ich bin Teil des Handlungsfelds Wissenschaftskommunikation in der Lerndigital-Transferstelle. Heute darf ich mit Jan Günther und Thomas Strasser über digitale Grundbildung sprechen. Jan ist Lehrer und Konrektor an der Janosch-Grundschule in Troisdorf. Außerdem wurde er mit dem Award Digitale Bildung ausgezeichnet, ich glaube im Jahr 2021, oder?
Ja, ist schon ein bisschen her.
Genau. Und Thomas Strasser ist Hochschulprofessor und zwar für Fremdsprachendidaktik und technologieunterstütztes Lehren und Lernen an der Pädagogischen Hochschule Wien. Warum die Perspektive aus Österreich besonders interessant ist, werden wir auch gleich nochmal erfahren. Um aber erstmal einen Einstieg ins Thema zu finden, möchte ich mit euch ganz gern erstmal einen Blick in die Vergangenheit werfen. Lieber Thomas, lieber Jan, gab es eigentlich in eurer Grundschulzeit sowas wie digitale Grundbildung? Und falls ja, wie sah die denn aus? Wer möchte anfangen? Thomas, du vielleicht?
Da könnte man jetzt mutmaßen, wer ist jetzt da der Ältere, der fängt dann an. Ich weiß es nicht. Ich fange jetzt mal an, ich bin jetzt so frech. Ja. Und zu meiner Grundschulzeit, sofern ich mich da erinnern kann, war einiges an Medienbildung womöglich am Start. Aber was natürlich die Digitalität betrifft, ist ja auch mehr oder weniger der Epoche, der Dekade geschuldet, war da eigentlich grundsätzlich wenig bis nichts am Start. Man hat vielleicht ein bisschen mitbekommen, dass grundsätzlich Videospiel so letztendlich einmal hoch aufgekommen ist oder man hat sich da ein bisschen eingegroovt. Aber in der Grundschulzeit war da im Endeffekt kaum etwas zugegen.
Mhm. Jan, von dir habe ich schon gehört.
Ich bin vermeintlich jünger. Aber nur ein wenig. Naja, also bei mir es gab an meiner Grundschule 4 Klassen, 4 Lehrerinnen, kleine Dorfgrundschule. Auf einmal gab es einen Computerraum, da standen so große, dicke Dinger und da durfte man, keine Ahnung, ich war in meinem Schulleben vielleicht 2-mal da drin oder so. Und das war voll das Highlight. Und dann auf der weiterführenden Schule kam es dann wirklich erst so Richtung Mittelstufe, Oberstufe, dass man mal irgendwie an Excel ran konnte. Das war ja so ein Ding im Grunde über ein paar Funktionen. Und später dann in der Oberstufe ging es dann ja doch schon Richtung, schreiben Sie mal was, machen Sie eine Präsentation. Und so hat sich das in den 9 Jahren meiner Schulzeit eben schon eigentlich rasant schnell entwickelt. Also ich kann mich doch daran erinnern, die US-Wahl 2000, Bush gegen Gore, also 99 war es dann im Grunde ja. Da sind wir in den Pausen in den Computerraum gerannt, um die Ergebnisse im Internet nachzugucken. Und ich sah da ein balkenweises Internetladen. Also das sowas kenne ich halt. Ne? Und in der Oberstufe hatte meine Schule dann, ich glaube, so ein fahrbares Ding mit, ich glaube, Max waren es damals, so weiße. Das war dann schon so ein bisschen Next Level.
Also da möchte ich nur kurz einhaken und vielleicht höre ich mich da jetzt wie ein Boomer an, aber früher, da kann ich mich nur erinnern, In der Oberstufe hat dann tatsächlich ein Schulkollege von mir ein Referat, eine Präsentation gehalten mit dem Thema, aufgepasst, das Internet. Ja, und es war für uns ein Riesending und wir wussten eigentlich nicht, was will der Kerl mit diesem Thema, hat keinen Tau gehabt. Und es ist dann für mich schon so ein prägendes Erlebnis in meiner Mediensozialisation.
Ja, Jan, bei den großen PCs habe ich mich auf jeden Fall auch sehr an meine Grundschulzeit erinnert gefühlt. Da gab es auch den schönen Raum mit den großen PCs.
Der sehr warm wurde.
Jetzt sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Ich würde trotzdem ganz gerne mit euch noch einmal ein bisschen grundlegender anfangen. Was können wir denn verstehen unter digitaler Grundbildung und was versteht ihr darunter?
Also wir können ja gerne mit der Wissenschaft anfangen.
Also grundsätzlich gibt es natürlich unterschiedliche Handlungsfelder und Definitionen, aber ich würde es in dem Fall auch relativ konkret machen, was wir jetzt zum Beispiel auch curricular vom Lehrplan gedacht in Österreich darunter verstehen. Und es ist für uns natürlich schon sehr wichtig, dass wir uns da an wissenschaftliche Konzepte orientieren. Und bei uns gibt es ja in Österreich auch den Unterrichtsgegenstand in der Unterstufe, Sekundarstufe, digitale Grundbildung. Und der orientiert sich am sogenannten Frankfurt-Dreieck, ein Modell, das mittlerweile in der Medienbildung ohnehin gesetzt ist. Das heißt, wir verstehen darunter grundsätzlich, wie funktioniert Technologie? Das sollten unsere Schülerinnen letztendlich verstehen. Dann sollte man die Ebene im Blick haben, welche gesellschaftlichen Wechselwirkungen gibt es beim Einsatz von digitalen Medien? Und ganz wichtig ist für uns, welche Interaktions- und Handlungsoptionen ergeben sich für Schülerinnen und Schüler? Und da sind wir auch vor allem beim Thema Social Media, Fake News und so weiter und so fort. Also wir versuchen da vor allem die Kommunikation, die Information oder aber auch die Medienproduktion in den Vordergrund zu rücken.
Das heißt, wir haben technische Bestandteile, gesellschaftliche und auch individuell souveräne Bestandteile. Kann man das so sagen?
Genau, so ist es. Und die große Kunst liegt darin, eine Balance zu finden, weil wir ja natürlich wissen, es gibt natürlich die informatische Lobby, es gibt die mediendidaktische Lobby und alle Lehrerinnen, Bildner und Curricularentwickler wollen natürlich verstärkt die jeweilige Seite drinnen haben. Und das kann unter anderem auch einmal ein bisschen zu Diskussionen führen und Challenges sozusagen.
Junge, vielleicht gleich nochmal genauer drauf eingehen. Jan, wie erlebt ihr das in eurer Schule? Wie geht ihr an digitale Grundbildung ran? Was versteht ihr darunter?
Also ich war ja, bis ich Konrektor wurde, auch in der staatlichen Lehrerfortbildung tätig, bei der Bezirksregierung in Arnsberg. Und wenn wir da Grundlagen gemacht haben, was ist das eigentlich alles, dann fielen unweigerlich Dinge wie die 4K, SAMR-Modell, 21st Century Skills. Und das Ganze mündet in Nordrhein-Westfalen, dort wo ich unterrichte, in den Medienkompetenzrahmen, den es bei uns gibt. Und der, finde ich, sehr umfänglich ist. Und was ich grundsätzlich gut finde, ist, dass der jetzt nicht sagt, in der ersten Klasse macht ihr das und dann und so weiter. Sondern das ist standortbezogen. Wir haben alle Grundschulen, überhaupt alle Schulen haben Medienkonzepte und definieren dann auch standortbezogen, was wer macht. Konkret bei uns ist es so, dass die Kinder eigentlich innerhalb der ersten 6 Wochen, das ist meist die Zeit von Sommer bis Herbstferien, wenn sie eingeschult werden, einen iPad-Führerschein machen. Wie halte ich das Gerät? Was ist ein QR-Code? Wie kann ich den einscannen? So, diese ganzen Basics. Und dann baut sich das unweigerlich auf. Also von ich lerne Groß- und Kleinschreibung, was induktiv im Deutschunterricht passiert, über ich erstelle mal mit einer App oder mal mit etwas anderem ein sprechendes Bild oder irgendwas Filmisches oder nehme etwas auf, benutze es zur Bewegungsanalyse etc. etc. Und beim Medienkompetenzrahmen greifen, da sind wir, glaube ich, gar nicht so weit weg, würde ich jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, von euch in Österreich, der deckt eben genau diese Breite ab. Das Kritische, das Kreative, das Anwenden, das Kommunikative, das gilt es natürlich sukzessive von der ersten bis idealerweise 13 oder dann 9. Klasse eben aufzubauen. In welchen Nuancen auch immer. Und insofern glaube ich, dass digitale Grundbildung erstmal damit zu tun hat, was ist das eigentlich für ein Gerät und wie kann ich damit umgehen? Denn die Kinder kommen ja zu uns und sagen, voll cool, Tablets und ich weiß sofort, was ich machen soll. Dann gibt man denen das Ding in die Hand und die kommen nach 60 Sekunden wieder zu mir und sagen, und jetzt? Ja, ich weiß, warum das und jetzt kommt. Weil die Eltern immer denen irgendwas einstellen und sagen, so und jetzt kannst du. Aber dieses Selbstständige, das ist dann, dieser Schritt fehlt und da gibt es ganz, ganz viel zu erlernen, wo wir bestimmt später nochmal drauf kommen, ne? Wie gehe ich mit Werbung um, die mich umzingelt, wenn ich YouTube gucke und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz viel und das bauen wir eben sukzessive auf.
Das heißt, in gewisser Weise, wenn ich dich richtig verstehe, haben wir fast einen fließenden Übergang zwischen digitaler Grundbildung und digitaler Souveränität. Also digitale Grundbildung als so eine erste Stufe, um digitale Souveränität aufzubauen.
Klar, das ist ja auch immer die Frage, was ist adressatengerecht? Also ich mache mit Erstklässlern, bei uns in Nordrhein-Westfalen gibt es, es gibt überhaupt das kleine Internet-ABC, meinen ersten Internetführerschein. Beim kleinen Internet-ABC ist eine der ersten Einheiten, was ist Medien? Und weiterführend dann gibt es eine ganz coole Geschichte eigentlich von in so einem Comic-Style, dass jemand fotografiert wird, während er sich wehtut. Und das ist so der erste Zugang für die Kinder im ersten Schuljahr, recht am eigenen Bild. Was darf ich? Was frage ich? Wie sensibel bin ich? Ne? Und das läuft und das mündet dann ja auch schon genau da rein. Und was das später alles bedeutet, wird dann ja aufgebaut.
Mhm.
Ne? Das ist dann die Grundlage.
Ja. Thomas, du hast jetzt gerade schon angedeutet, in Österreich gibt es ja seit dem Schuljahr 2022/23 an Mittelschulen und Unterstufen in allgemeinbildenden höheren Schulen den Pflichtgegenstand digitale Grundbildung.
So ist es.
Was ist denn das genau und was sind da eure Erfahrungen?
Also grundsätzlich handelt es sich dabei um einen Pflichtgegenstand in der sogenannten Sekundarstufe 1. Das sind in der Regel die 10-, 11- bis 14-Jährigen in Österreich. Also man könnte sagen Klasse 5 bis 9 Uhr umgesetzt jetzt auf Deutschland. Und da geht es vor allem darum, in einer Wochenstunde, und das ist halt eigentlich auch schon das Problem daran, sowas wie digitale Souveränität, Informationskompetenz und Medienkompetenz zu vermitteln. Aber grundsätzlich muss man sagen, und da muss sich ja, das unterscheidet möglicherweise eine Schule in Wien, auch nicht von einer Schule in Troisdorf, dass dann eben genau auch zu Beginn des Eintritts in die Schule, sowohl in der Mittelschule, auch in der Primarstufe in Österreich, einmal grundlegende Dinge in der Medienbildung behandelt werden. Was sind denn Medien? Was tun Medien mit mir? Und uns ist sehr wichtig in der digitalen Grundbildung jetzt auch, nicht sofort diese Technologiefaszination zu unterstreichen. Also es wird ja sehr gerne auch immer wieder darüber gesprochen, dass sowas wie digitale Grundbildung immer sofort mit dem Endgerät einhergeht. Und das ist halt auch ein bisschen ein Trugschluss, weil ich bin fest davon überzeugt, oder wir sind auch natürlich in Österreich da fest davon überzeugt, dass man sehr gute Medienbildung auch in der Primarstufe dann machen kann, ohne gleich sofort ein Gerät zu haben. Und der Jan hat es ja auch richtig gesagt, mit dem kleinen Internet-ABC, das sind ja alles wunderbar didaktisierte, gamifizierte Elemente, um dahingehend unsere Kids zu sensibilisieren. Aber ich muss schon sagen, es ist schon ein sehr spannender Lehrplan, wenn es um die digitale Grundbildung geht, weil halt alles im Endeffekt drinnen ist. Ja? Sei es jetzt informatische Grundkenntnisse, sei es jetzt technische Problemlösungen, sei es Programmieren, sei es safer Internet, Social Media. Was wir uns halt wünschen würden im Kontext digitale Grundbildung, und die Wissenschaft gibt ja da bewusst auch teilweise, äußert da Kritik, dass sowas wie ein isolierter Gegenstand digitale Grundbildung natürlich auch Nachteile haben kann, weil sich halt dann viele denken, okay, jetzt gibt's das Fach digitale Grundbildung und möglicherweise denkt sich dann der Mathe- oder Biolehrer, super, jetzt brauche ich mich mit diesem Thema überhaupt gar nicht mehr auseinandersetzen. Und das finde ich problematisch, weil zum Beispiel gerade in der Biologie, wenn es um digitale Nachhaltigkeit geht, um einfach darüber zu sprechen, auch wie viel CO2-Emissionen oder Energie sowas wie ChatGPT verursacht, braucht es natürlich die Physik und die Biologie quasi auch als interdisziplinären Approach. Und da muss ich ganz offen und ehrlich sagen, da sind wir schon noch ein bisschen dabei, das mehr in den Querschnitt zu setzen, weil jetzt viele glauben, okay, jetzt gibt es ja digitale Grundbildung, jetzt muss mich ich darum nicht mehr kümmern. Ja, aber letztendlich, gerade bei uns in der Sekundarstufe 1, also wenn Sie gerade von der Grundschule kommen, ist uns vor allem das Thema safer Internet, soziale Medien, manipulative Kraft des Internets, Fake News, ein sehr wichtiges Thema, das dann auch im Lehrplan sehr schön und sehr gut verankert ist. Und da muss ich auch ganz offen und ehrlich sagen, da holen wir uns auch sehr viele Inspirationen aus Deutschland. Weil der große Vorteil des Bildungsföderalismus in Deutschland ist, dass es ja eigentlich jeder an einem Strang ziehen will, es aber 16 Digitalisierungsstrategien gibt und somit gibt es auch 16 Anlaufstellen mit großartigen Materialien, das muss man ganz offen und ehrlich sagen, und wir holen uns da wirklich auch sehr schöne didaktisierte Materialien und deshalb bin ich auch froh, da mit dem Jan darüber diskutieren zu dürfen, weil es ist extrem wichtig, dass hier die Verschränkung zwischen Wissenschaft und Praxis kontinuierlich auch stattfindet. Denn nur einen kurzen Satz, und dann, weil das Thema Primarstufe und digitale Grundbildung in Österreich momentan ziemlich heiß diskutiert wird, weil wir schon wieder einmal über ein mögliches Smartphone-Tablet-Verbot in der Primarstufe bzw. in der Mittelschule auch wieder diskutieren.
Ich kann darauf auch direkt eingehen. Ich weiß, also Grundschule weiß ich, seit es letztes Jahr diesen Artikel gab, Schweden macht den Rollback,
ja,
gab es bei dem einen oder anderen Kollegen, die ich so im weiteren Umfeld kenne, Jubelschreie. Ja, ne, jetzt brauchen wir das alles nicht mehr. Naja, da wird aber schon verkannt, dass Schweden etwas ganz anderes gemacht hat als Deutschland. Das muss man ja schon dazu sagen. Niemand hat in Deutschland die Handschrift abgeschafft. Niemand hat in Deutschland Stift und Papier abgeschafft. Das ist auch überhaupt nicht unser Ansatz. Würde ich auch nicht unterstützen wollen, auch als...
Genau.
Als Digital Native Teacher, wie auch immer man das nennen mag, das würde ich gar nicht unterstützen wollen. Aber ich glaube schon, ich bin davon überzeugt, dass wir in der Grundschule das brauchen, denn die Kinder kommen damit doch zu uns. Und ich habe schon Sympathien dafür, Handys in der Grundschule zu verbieten, ehrlich gesagt. Ich finde, das gehört ja nicht hin. Ich habe auch, kann auch diesen Überwachungsuhren, so nenne ich sie jetzt mal, nicht viel abgewinnen, ehrlich gesagt. Das ist ein nerviges und leidiges Thema. Aber wenn wir die Schulen gut ausstatten, was zunehmend der Fall ist, dann können wir die Kinder einfach total fit machen. Ich habe Schülerinnen und Schüler bei mir, die haben aus den Urlaubsfotos mit iMovie dann Urlaubsvideos erstellt und die haben dann irgendwie 3-viertelstündigen Film daraus gemacht und das den Eltern gezeigt. Das nenne ich Medienkompetenz und das ist auch Alltagskompetenz. Mhm. Mir fiel das gerade nochmal ein. In Corona wurden wir, ich glaube sogar vom Ministerium, dazu angeschoben, dass wir eine, in Anführungsstrichen, Digitalisierungsstunde pro Woche mindestens machen, wo wir die Kinder darauf fit machen sollen, dass was passiert, wenn wieder ein Lockdown ist. Das heißt, übt mit den LMS-Systeme oder ähnliches. Und das war insofern wertvoll, dass du dir dann auch mal außerhalb des Lehrplans für etwas Zeit nehmen konntest. Das war, fand ich schon befreiend, fernab von irgendwelchen, du musst diese Kompetenz machen, sondern ich konnte einfach ultra viel ausprobieren. War eine Premiumzeit. Ich konnte, wenn ich jetzt rumspielen sage und meine Schulrätin das hört, findet sie es vielleicht nicht so gut, aber man konnte ja schon viel rumprobieren. Mhm. So, ne? Was man nutzen kann. Das fand ich total wertvoll. Und ich bin momentan aber, sage ich auch ganz offen, sehr, sehr glücklich, dass es bei uns Querschnittsthema ist und als Religionslehrer sowieso. Denn ich wollte ja, mein Ziel ist ja immer, dass Religion nicht das einzige Fach ist, was am Ende noch analog ist. Und Religion kann man da ganz viel zu machen. Deshalb finde ich diese Querschnittsgeschichte super. Und wenn man später dann ein Fach Informatik hat, wo es dann um sehr spezielle technische Bildung geht, dann bin ich da fein mit an der Stelle.
Ich finde es auch gut, ganz kurz, dass man durchaus auch das einmal, wie gesagt, artikuliert, dass Smartphone, Einschränkungen, Restriktionen, möglicherweise Regeln, auch Verbote durchaus erwähnt und genannt werden dürfen. Weil das dürfen wir, da muss man schon auch ganz offen und ehrlich sagen, da bewegen wir uns natürlich als Mediendidaktiker und digitale Menschen sehr gerne in unserer Echokammer und in unserer Filterbubble, dass man halt eben sagt, um Gottes Willen, wir müssen jetzt Smartphones verbieten, furchtbar. Ja, aber letztendlich ist es da schon auch sehr wichtig, über sinnvolle Einsatzszenarien zu diskutieren, ja, aber genauso über Reglementierungen, auch wenn es, und das sage ich jetzt ganz ketzerisch, möglicherweise auch im Echokammerdiskurs nicht so sexy klingt, ja, ist es total wichtig, da natürlich auch entwicklungspsychologische Faktenlagen, die es da auch gibt aus der Wissenschaft, zu berücksichtigen. Denn letztendlich geht es ja auch darum, wie du richtig genannt hast, wie da der Kollege aufgeschrien und gejubelt hat, die Leute gilt es ja auch abzuholen. Und da jetzt im Endeffekt nur sie quasi ein bisschen zu belächeln, zu sagen, du bist reaktionär, weil du für ein Smartphone-Verbot bist, ist aus schulentwicklerischer Sicht natürlich vollkommen fatal. Wir müssen die Leute ja mitnehmen und abholen. Und da müssen wir natürlich auch gewisse andere Blickwinkel zumindest für uns auch verorten können.
Jetzt geht es ja beim Kompetenzverbund Lernen Digital um Lehrkräfte und Fortbildung von Lehrkräften. Und heute haben wir das Glück, dass wir eigentlich zwei Lehrkräfte da haben, weil das habe ich am Anfang, glaube ich, gar nicht erzählt. Thomas, du bist ja auch am Wiener Gymnasium Radetzkystraße aktuell noch tätig. Genau. Ja. Jetzt würde mich mal interessieren, jetzt haben wir so ein bisschen über digitale Grundbildung gesprochen. Was wäre denn aus eurer Sicht noch nötig, damit Lehrkräfte das besser umsetzen können im Unterricht?
Ja, also das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt und ich darf das finde ich, das feiere ich total ab, als Lehrerbildner, der schon ewig lang nicht mehr in der Schule tätig war, war es für mich einfach wieder an der Zeit, einen Reality-Check zu bekommen und das ist auch der Grund, warum ich da jetzt an einem Wiener Gymnasium in der Radetzkystraße für ein Jahr unterrichten darf und ich finde das großartig, weil natürlich alle entwickelten Ideen, die da auch von der Hochschule, von den Experten formuliert wurden, in der Realität gut ankommen, das muss man schon fairerweise sagen, aber der Teufel steckt dann halt teilweise im Detail. Und wenn es vor allem darum geht, dass Lehrkräfte, die dahingehend gar nicht geschult sind, digitale Grundbildung hin und wieder auch zu unterrichten, es natürlich teilweise sehr schwer haben, das Ganze auch sehr authentisch darzulegen. Warum nenne ich das jetzt? Das Problem war ursprünglich, dass das Fach digitale Grundbildung in Österreich eingeführt worden ist und wir hatten keine Lehrer, die es unterrichten. Ja, das heißt, es gab jetzt Hochschullehrgänge, es gibt da mittlerweile dann auch bald ein Studium dahingehend, dass man digitale Grundbildung dann studieren kann und bis dahin machen es halt Menschen, die zumindest digital affin sind und da ist natürlich genau der springende Punkt, da hat halt jede Person sein ihr Steckenpferd. Da gibt es halt die Menschen, die sagen, sie sind eher die Informatiker und machen halt 4 Jahre lang nur, keine Ahnung, Programmieren, Excel und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt auch vielleicht Menschen wie ich, die eher mediendidaktisch unterwegs sind und eher viel auf Thema Social Media, Fake News setzen. Und da ist es einfach, glaube ich, wichtig und das habe ich erkannt, da braucht es eine grundsolide Ausbildung. Das ist ein Unterrichtsgegenstand und da braucht es eine breite Ausbildung. Da müssen auch Lehrkräfte sowohl im informatischen als auch im mediendidaktischen Bereich fit werden. Und da sind wir gerade dabei, dass die pädagogischen Hochschulen in Wien diese Lehrgänge ausrollen und da sind mittlerweile schon einige tausend Lehrkräfte ausgebildet, aber es ist noch immer dahingehend Luft nach oben. Der zweite Punkt, den ich aus der Praxis her letztendlich schon erwähnen muss, ist, man muss wahrscheinlich beim Lehrplan, der da entwickelt wurde, drastisch auch von den Meilensteinen kürzen, weil das sehe ich jetzt als praktizierender Lehrer, wie lange es dauert, bis man überhaupt einmal mit den Kids gemeinsam Passwort-Nutzerinnen-Namen anlegt und dass dann im Endeffekt wieder die LMS abgedatet werden muss. Da gehen 35, 40 Minuten von der Stunde weg und ich kann nur mehr 10 Minuten zum Thema Fake News machen. Und das ist genau der springende Punkt. Also was mein großes Learning als jemand, der vom hochschulischen Bereich oder nicht mehr im hochschulischen Bereich ist, aber jetzt auch einmal in der Praxis ist, ist, es braucht ein bisschen mehr Realitätsbewusstsein in der Planung der, sage ich, Inhalte von der Dauer und der Menge, weil natürlich Schule mit infrastrukturellen Gegebenheiten kämpft und wenn bei uns in die Mittelschule die Kids kommen, gibt es Kids, die sind fit drauf, die können schon mit Scratch programmieren. Ja? Dann gibt es aber auch Kids, die haben zum ersten Mal das Handy in den Händen und dann gibt es auch Kids, deren Eltern Wert drauf legen, dass sie eigentlich überhaupt nicht digital unterrichtet werden sollen. Also die Herausforderungen für Lehrkräfte sind jetzt nicht nur vom Lehrplan, sondern natürlich auch von den, sage ich einmal, Gegebenheiten am Schulstandort bestimmt. Und das ist schon eine mächtige Herausforderung. Und da würde ich mir jetzt schon einmal anmaßen, da muss man schon ein erfahrener Lehrer sein oder länger im Dienst sein, um das auf gut wienerisch gut schupfen zu können, also meistern zu können. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das möglicherweise für Newbies dann schon schwierig wird.
Ja, es ist wirklich ein relativ großes Spannungsfeld. Du hast so viele Punkte genannt, auf die ich gerne, so viele Steine gelegt, auf die ich gerne draufhüpfen würde. Ich versuche das mal halbwegs strukturiert zu machen. Grundsätzlich ist es, glaube ich, schon ein Unterschied, ob du in einem etwas kleineren System wie einer Grundschule tätig bist, als an einer weiterführenden Schule. Das macht halt auch etwas, wie man auch kollegiumsinterne Fortbildung, Wissensweitergabe gestaltet. Wir machen regelmäßig in Konferenzen Mikrofortbildung. Wir haben eine digitale Sprechstunde von unseren Medienkoordinatoren. Das ist gut bei uns verankert und das ist uns als Leitung auch wichtig. Ich kriege häufiger auch das Argument oder in den letzten Jahren, ja, wenn ich das und das einführe, dann dauert das so lange. Meine Antwort ist immer, naja, wenn du ein Labbook, was vielleicht einigen Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt ist, so ein wunderbares DIN A4 hohes Klappheft, wo man so mehrere Seiten machen kann, wenn du das einführst, brauchst du auch lange. Genauso lange, als wenn du einen Book Creator oder ähnliches einführst. Die Methodik verschiebt sich ja an der Stelle. ne, und ich setze andere Schwerpunkte. Das ist ja, finde ich, etwas, was man sich immer bewusst machen muss. Wir streichen ja nicht zwingend, sondern wir nutzen da einfach zum Teil andere Sachen. Ne, ich glaube zwar nicht, dass das Labbook verschwinden wird, aber und in der Grundschule darf man auch nicht vergessen, du hast zwar gerade ein sehr diverses Bild gezeichnet, aber ich habe bei mir ja Erstklässler sitzen, die können ja nicht mal lesen. Also so gar nicht. So, und da musst du natürlich sehr viel visuell, sehr viel hands-on, sehr viel synchron arbeiten. Das ist schon zum Teil echt mühselig. Der Output aber, je früher man anfängt, ne, du hast es ja gerade gesagt, bei Scratch kommen einige mit Scratch an. Das sind dann Kinder, die bei uns an der Schule waren, auch wenn sie jetzt nicht in Wien dann später da kommen, weil uns das eben total wichtig ist. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass Lehrerinnen und Lehrer im Querschnitt da eine didaktische Grundbildung kriegen, und zwar eine qualitativ hochwertige. Und das möchte ich nochmal unterstreichen und auf die Gefahr, dass ich mich unbeliebt mache. Nun sitzen hier drei Männer oder zwei männliche Lehrer. Vielleicht haben wir da auch ein anderes ästhetisches Empfinden. Aber ich habe schon ein gewisses Widerstandsgefühl, wenn es bei Lehr- und Lernmaterialien primär darum geht, dass sie schön aussehen. Das ist schon so ein Trend, finde ich. Ich weiß nicht, wie das in Österreich ist, aber bei Eduki oder anderen Foren sieht man, wird viel Wert darauf gelegt, dass es schön ist. Ja, es darf auch anschaulich sein, ist aber was anderes als schön. Und es geht nicht nur so, oh, da habe ich jetzt irgendwie schöne Grafiken, und dann kommst du auf eine Verlinkung, wo du bei Learning-Apps irgendwie mal irgendwie beschäftigt bist, so nach dem Motto, das ist einfach nur digitalisiertes Arbeitsblatt. Das ist ja gerade nicht das, was digitale Transformation leisten soll. Wir wollen ja nicht einfach ein mehr oder minder spielerisches digitalisiertes Arbeitsblatt dauerhaft haben, sondern wir wollen, zumindest ist es mein Anspruch, neue Talente finden und Kinder dazu befähigen, diese digitale Welt zu meistern, dass sie eigene Bücher erstellen, Präsentationen etc. etc. Natürlich nicht, da geht das nicht immer, aber das ist ja schon etwas, was ich vor allem bei mir im Grundschulkosmos eben sehe, und da ist der Grat sehr, sehr schmal zwischen dem, auch was da für qualitativ wertig oder nicht so wertig empfunden wird. Und das ist schon eine Diskussion wert. Also welche Qualität bringt denn mittlerweile das alles mit sich? Und darauf müssen wir systemisch, also wissenschaftlich auf der einen Seite, und wir systemisch als Schulleitung, die auch Qualitätsprüfer in Anführungsstrichen sind, nämlich des eigenen Systems, müssen wir eben schon darauf achten, genauso wie wir früher immer auch die Qualität des Unterrichts geachtet haben. Nur weil der Unterricht vermeintlich digital ist, ist er noch lange nicht besser, ist er noch lange nicht gut. Das darf uns bei allem Enthusiasmus immer nicht vor Augen wegweichen. Das ist wirklich, ist so. Nur weil ich es digital mache, besser.
Und so wie ich die Studienlage aktuell lese, ist ja auch eigentlich der größte Faktor für eine gute digitale Transformation, dass die Lehrkräfte geschult sind, dass die wissen, wie sie alles einsetzen und wie sie damit umgehen, um das eben nicht einfach nur einzusetzen, um digital zu werden.
Und da muss man aber sagen, ist die aktuelle Studienlage, wenn man es jetzt einmal ein bisschen generisch formuliert, fühlen sich jetzt viele Lehrerinnen und Lehrer, also da gab es zum Beispiel auch einmal eine Erhebung zum Thema digitale Grundbildung der JKU in Linz, zum Thema, wie sich denn Lehrkräfte jetzt gewappnet fühlen, ja, zu bestimmten Themen des Lehrplans. Und da gibt es schon eindeutige Tendenzen, dass viele dann eben sagen, sie, wie zum Beispiel ihr Wissen über Algorithmen und Programmieren ist mangelhaft selbst eingeschätzt, obwohl es natürlich aktiver Teil des Lehrplans ist. Ja. Also das ist natürlich schon ein Punkt, was mir da sehr wichtig ist in der Diskussion, vor allem auch jetzt im Grundschulbereich. Ja. Durch diese Studienlage, die da jetzt zeigt, und es gibt ja auch internationale Vergleichsstudien, ICLS-Studien, die da ja ähnliches Bild jetzt grundsätzlich zeichnen, glauben halt viele Experten auch jetzt, wir brauchen mehr Informatikerinnen. Und das sehe ich gerade in der digitalen Grundbildung jetzt weniger so. Ja, also ich glaube schon, es braucht informatisches Grundwissen. Ja, aber ich glaube, wenn wir uns jetzt den Bildungsauftrag von Schule per se auch im Allgemeinbildungskontext anschauen, dann müssen wir natürlich unsere Kinder auf eine Welt vorbereiten, die sie möglicherweise ja selber noch nicht kennen. Ja, und da ist es schon evident, dass jetzt Informationsqualität, Informationsakquise, ja, woher kriegen die Kids ihre Informationen, wie prüfen sie die Quellen, ist es sehr wichtig, dass wir da möglicherweise mehr Fokus auf Medienkritik, Mediendidaktik legen als möglicherweise, und da mache ich mich vielleicht jetzt weniger beliebt, ja, dass man dann sagt, okay, wir lassen halt ein bisschen Scratch oder das Bebotten aus, ja, und konzentrieren sich auf, sage ich jetzt, evidente Herausforderungen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil ich halt im allgemeinen Diskurs halt immer sehr oft lese, dass Menschen glauben, wir brauchen mehr Informatikerinnen, um dieses Problem zu lösen. Ich glaube, wir zwei oder wir drei sind uns da möglicherweise eh ähnlich und einig. Aber ich möchte das deshalb noch einmal konstatieren, weil das Thema digitale Grundbildung immer sehr stark in einen technozentrischen Kontext gesetzt wird. Und ich glaube, das ist gerade in der Grundschule, wo unsere Zielgruppe auch sehr fragil ist, enorm wichtig, dass wir da weniger Technozentriertheit reingeben und vielmehr auch jetzt mediendidaktisch-pädagogische Herangehensweise. Und das stößt ja in das gleiche Horn, was Jan gesagt hat. Da geht es jetzt nicht darum, ein schönes Bling-Bling-Technoprodukt jetzt rauszuballern oder die tausendste Padlet-Liste, sondern darum eher zu sagen, ich habe auch überhaupt kein Problem und ich kann das Beispiel aus meinem Unterricht geben. Wir haben einmal das Thema Surfen im Internet behandelt, was das für die Kids bedeutet. Und ich habe genauso eine Schülerin, die hat ein Bild gemalt, ganz klassisch und nicht einmal so wirklich schön, ja, und hat ja trotzdem ihre Reflexionen zum Thema, wie sie sich im Internet sieht, total deep letztendlich auch dargestellt. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, Schülerinnen mündig zu machen, zu befähigen, ja, über dieses Thema Medien zu reflektieren. Ja.
Also vielleicht noch ganz kurze Randnotiz, das war für mich so ein bisschen eye-opening. Wenn man mit Schülern so im vierten Schuljahr tiefere Recherchearbeiten macht, kopieren die ganz viel auch aus dem Internet heraus. Ganz normal, will ich gar nicht schwer beurteilen. Aber am Ende von Klasse 4 gebe ich meinen Schülern schon mit, ihr schreibt bitte unten hin, und bei mir gibt es übrigens immer beides, bei mir gibt es Internetrecherche plus einen Koffer beziehungsweise eine Kiste aus einer Bücherei, wo sie ganz normal auch in Bücher recherchieren, um auch mal zu sagen, wann lohnt sich eine Internetrecherche und wann lohnt sich das Nachschlagen in einem Buch. Und sie mussten, jetzt nicht mit einer Fußnote per se, aber sie mussten unten an die Seite schreiben, wo habe ich das her? Entweder den Link oder das Buch nennen. Das ist schon wichtig, weil diese Quellenarbeit heutzutage umso wichtiger wird und über die größte Zukunftskompetenz haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Das ist aber auch überhaupt nicht schlimm, denn die größte Zukunftskompetenz wird Fragen sein. Wenn wir auf KI gucken, dann wird es darum gehen, wie stelle ich meine Frage so, dass ich das bekomme, was ich will?
Ja.
Ne? Also konstruiere ich Sätze, das heißt, Sprache, wie rede ich, wie konstruiere ich, wird einen noch größeren Stellenwert einnehmen, als er eh schon hat. Und das hat nichts mit einer, im ersten Moment nichts mit einer digitalen, sondern mit einer rein sprachlichen Kompetenz zu tun, die wir im Deutschunterricht primär, aber natürlich auch als Querschnittaufgabe in anderen Fächern vermitteln müssen. Ne, das wird unfassbar wichtig.
Das nehme ich mal direkt für die Abschlussfrage mit. Du hast ja jetzt gerade schon die Kompetenz angesprochen. Ich glaube, ich mache mal eine fiese Abschlussfrage und frage euch, zu wie viel Prozent besteht digitale Grundbildung denn aus Kompetenz und zu wie viel Prozent aus tatsächlichem Wissen?
Also spitze genauso zu. Ich würde sagen 100% Kompetenz, denn Wissen ist ein Teil von Kompetenz. Mhm. Also für mich ist das zumindest so, da mögen jetzt der ein oder andere Wissenschaftler widersprechen, aber für mich ist 100% Kompetenz, weil Wissen ein Teilstück von ganz vielen Kompetenzen ist, die wir vermitteln.
Also ich sehe es genauso, vor allem Kompetenz in der Anwendung, Kompetenz auch in der Rezeption, aber ich kann da immer noch ein Beispiel aus dem Unterricht nehmen. Ich finde es total wichtig, dass die Anwendungsorientierung da ist und die ist genauso, wie der Jan gesagt hat, allgegenwärtig. Ich mache trotzdem immer zu Beginn der Stunde eine sogenannte Digitapas. Das ist so dieses Blinkist-Cocktail-Party-Wissen zu Beginn. Also irgendeine Hard-Fact zum Thema, wann wurde das erste Emoji zum Beispiel erfunden? Mhm. Oder wie heißt Klammeraffe auf Schwedisch? Um einfach auch ein bisschen an Schmäh unter Anführungszeichen reinzubringen, um dieses Thema und dieses vermeintlich auch sehr schwierige Thema, auch für die Kids, wir dürfen ja nicht vergessen, die leben in dystopischen Zeiten, was jetzt digitale Medien betrifft, ist es mir sehr wichtig, da zumindest auch eine kleine Auflockerung zu machen mit klassisch taxativem Wissen, wo man dann ein bisschen flexen kann bei den Eltern und sagen, hast du schon gewusst, dass der Klammeraffe Snöbele auf Schwedisch zum Beispiel heißt. Ja? Und das sind genau die Dinge, aber dann geht es natürlich vollkommen in die Anwendungsorientierung, so wie Jan auch gesagt hat.
Voll cool. Bei mir gibt es ab und zu, nicht so regelmäßig, aber Herr Günthers Klugscheißerwissen.
Ja, cool.
Wo die Kinder dann gesagt bekommen, wo die dann welche zum Beispiel, also wer hat den Adventskranz erfunden, ist immer meine Lieblingsgeschichte, Johann Hinrich Wichern in einem Waisenhaus für Kinder in Hamburg. Ist immer großartig, wenn die Kinder das ihren Eltern dann erzählen und stolz rufen dann, ich habe einen Euro gewonnen. Also, aber ganz analog.
Ja, ja. Ich danke euch für das schöne Gespräch. Ich habe mir sehr viel Spaß gemacht und gebe damit zurück an Jöran ins Studio.
Danke.
Vielen Dank für die heutigen Einblicke. Das war übrigens schon die 8. Folge, ausgesprochen digital. Im Archiv gibt's alle Folgen zum Nachhören, denn Ausgesprochen Digital ist ja bei uns so ein bisschen ein Podcast im Podcast. Und da gab es, habe ich mal nachgeschaut, schon die Themen digitale Souveränität, Augmented Reality und Virtual Reality, Digital and Distributed Leadership. Wir haben schon Gäste gehabt zum Thema künstliche Intelligenz im Unterricht, zu digitalen Kompetenzen von Lehrkräften und weiteres mehr. All das kann man gut nachhören im Podcast Welle Lernen Digital. Learn Level Up ist der Name der kommenden Rubrik oder wie wir intern einfach sagen, das Sprachnachrichtenformat. Denn was wir machen, ist ja relativ einfach. Wir fragen Menschen, die in der Schule oder um Schule herum arbeiten, wie sie ihr eigenes Lernen organisieren. Und die schicken uns dann in der Regel Sprachnachrichten, die ihr hier sortiert und gebündelt hören könnt. Die Frage für die heutige Ausgabe lautete, wie nutzt du andere Menschen, wie nutzt du Vernetzung und Austausch über die Schulgrenzen hinaus für dein eigenes Lernen, für deine eigene Fortbildung?
Lernen ist für mich Vernetzung und deshalb ist natürlich das ein wesentliches Element, was ich auch selber nutze und zwar nicht nur in meiner eigenen Schule, sondern auch über unsere Schulgrenzen hinaus. Also ganz konkretes Beispiel, in meiner Stadt Garbsen gibt es natürlich mehrere Schulen und wir haben uns mit so Digitalgruppen oder Digitreffs, wie sich das nennt, haben wir uns zusammengeschlossen und tauschen uns regelmäßig, ich sag mal so alle 2 Monate aus zu den Themen, die uns an den Schulen bewegen, von technischen Fragestellungen bis hin zum pädagogischen sinnvollen Einsatz von künstlicher Intelligenz im Unterricht zum Beispiel. Also das ist etwas, was wir wirklich regelmäßig tun. Und für mich gehört natürlich das Thema Social Media zwangsweise damit rein, weil das einfach die Quelle ist, die es gibt. Ja, also da ist wirklich die Schwarmintelligenz zu Hause. Und ohne Social Media, glaube ich, hätte ich in den letzten Jahren wahrscheinlich nur einen Bruchteil von dem gelernt, was ich jetzt sagen kann, was ich jetzt schon selber weiß und was ich dann auch in die Anwendung bringen kann. Und vor allen Dingen dann auch anderen Menschen in meiner Schulgemeinschaft wieder zurückspielen kann.
Für mein eigenes Lernen nutze ich andere Menschen vor allen Dingen über Social Media. Ich würde auch in viele Veranstaltungen nicht gekommen sein, die ich nicht über Social Media kennengelernt hätte. Während man früher vielleicht gesagt hat, ich fahre zu einer Fortbildung, bilde mich zu einem bestimmten Thema fort, ist es heute so, dass man vor allen Dingen vom Austausch, von der Inspiration, von der Motivation mit anderen Menschen über Online-Austausch oder analogen Austausch das meiste mitnimmt. Und ich glaube, es ist keine Frage des Alters, sondern es ist eine Frage der Haltung. Ich hoffe mal, dass ich selbst ein gutes Beispiel dafür bin, dass es nicht darum geht, was junge Leute und was alte Leute machen, sondern dass man sich fortbildet, weil man sich fortbilden möchte, weil man das will. Und das ist keine Frage des Alters.
Schule hat ja den Charakter, dass wir irgendwie nach wie vor unter so einer Käseglocke hängen. Und ich glaube, es ist mega wichtig, diese Käseglocke anzuheben, ganz wegzusprengen und mit ganz, ganz vielen anderen Menschen in den Austausch zu gehen, die eine Expertise besitzen außerhalb der Bildungsblase. Das ist für Digitalisierung genau der Fall wie gesellschaftlich, ethisch, politische Fragen. Und ich glaube, wenn man Menschen zuhört, wenn man sie um ihre Meinung bittet oder um ihre Expertise, ist der Lernzuwachs für einen selber privat außerhalb des eigenen Berufes unfassbar groß, weil man andere Meinungen hört, weil man andere Aspekte und Argumente hört. Aber es ist auch für den beruflichen Kontext super gut, weil man einfach den Blick weitet. Das ist insbesondere für den Kosmos Schule wichtiger denn je in all diesen Fragestellungen, die die Gesellschaft derzeit mit sich bringt.
Ich bin mit vielen anderen Menschen, die an anderen Schulen arbeiten, über Social Media vernetzt und würde sagen, eigentlich indem man Fragen stellt und Fragen beantwortet, findet Fortbildung statt. Man merkt dann einerseits, was relevante Fragen sein könnten, was auch Innovationen sind, an denen Leute in einem pädagogischen Kontext arbeiten. Und wenn man dann versucht zu sagen, die Fragen sind oft so, wie macht ihr das? Dann einfach zu sagen, so mache ich das. Das ist eine ganz starke Bewusstwerdung, was eigentlich an dem, was für mich vielleicht selbstverständlich ist, gar nicht selbstverständlich sein müsste, was man auch anders machen könnte. Und gleichzeitig sieht man auch ganz viele andere Menschen, die das beantworten aus anderen Schulen, wo man dann sieht, was auch möglich wäre oder wie das ganz konkret aussehen könnte, um diese praktischen Probleme anders zu lösen.
Ich bin im großen Bereich der Schulpädagogik unterwegs und bei uns ist es unheimlich wichtig, dass wir uns nicht nur auf uns selbst fokussieren, sondern dass wir gerade auch die Lernenden, die Lehrkräfte in Schulen, die Personen in der Schulaufsicht, in Ministerien und natürlich auch die Erkenntnisse von Kolleginnen aus der Wissenschaft immer wieder im Blick behalten. Deswegen ist es für mich super wichtig, mich mit allen AkteurInnen im Bildungswesen immer wieder auszutauschen, hier auch auf Konferenzen und Kongresse zu fahren, in 1:1 Gesprächen mich fortzubilden und anderen auch Impulse zu geben, um einfach herauszufinden, wo stehen wir denn aktuell und wie können wir alle gemeinsam das Lernen für jedes einzelne Kind besser machen?
Im Rahmen eines großen Schulentwicklungsprojekts betreue ich derzeit 22 Grundschulen in Schulfamilien auf dem Weg zu einem veränderten Verständnis des Lernens und Prüfens. Und da muss ich feststellen, dass es tatsächlich auch für mich ein ganz großes Learning ist, in diesem ganz konkreten Projekt zu erfahren, warum denn vieles nicht klappt. Also warum ist es denn so schwer? Warum reden die Ebenen nicht miteinander? Und wenn sie miteinander reden, warum verstehen sie sich so schlecht? Und das ist momentan für mich ein sehr großes Learning, weil zum einen unterhalte ich mich natürlich in meiner Bubble, in meiner Community mit Leuten, die schon sehr weit sind, die hier ein sehr ausgeprägtes transformatives Verständnis auch haben, sehe dann aber gleichzeitig über die Bubble hinaus in der Praxis, wie schwierig es ist, tatsächlich hier akteursgruppenübergreifende Kooperationen zu gestalten.
Also erstmal nutze ich den Austausch online, das heißt in sozialen Netzwerken, oder bei Online-Veranstaltungen oder ich nutze ihn tatsächlich in Präsenz bei Barcamps, wo man sich besonders gut vernetzen kann mit Leuten, die sich mit dem gleichen Thema beschäftigen.
Ich bedanke mich für die Beiträge bei den folgenden Personen, hier in der Reihenfolge des akustischen Erscheinens aufgeführt: Jan Vetter, Elke Noah, Silke Müller, Philipp Wampfler, Britta Klopsch, Uta Haug-Thum und Regina Schulz. Wie immer bei Welle Lernen Digital gibt's das Neueste am Ende, nämlich die aktuellen Neuigkeiten aus dem Kompetenzverbund Lernen Digital im Spotlight.
Auch dieses Mal mit Jannik Holstein vom Forum Bildung Digitalisierung aus dem Handlungsfeld Wissenschaftskommunikation der Lernen Digital Transferstelle. Auf der Website des Kompetenzverbund Lernen Digital findet ihr seit kurzem den Menüpunkt Wissen und Formate. In dieser Mediathek findet ihr neben dem Podcast schon vieles zum Lesen, Hören und Anschauen. Zum Start findet ihr dort vor allem einige Angebote aus der Wissenschaftskommunikation. In Zukunft erwarten euch aber immer mehr Angebote aus dem gesamten Kompetenzverbund. Derzeit ist hier noch einiges in Bewegung. Den Link zur Mediathek findet ihr trotzdem schon in den Shownotes. Für alle Menschen, die das geschriebene Wort mindestens so gerne mögen wie das gesprochene, haben wir noch ein neues Angebot. Vor ein paar Wochen ist die erste Ausgabe des Lern-Digital-Magazins erschienen. Die erste Ausgabe beschäftigt sich mit dem Themenschwerpunkt digitale Souveränität. Darin findet ihr verschiedene Interviews und Beiträge, die sich darum drehen, wie Kinder und Jugendliche den Anforderungen der digitalen Transformation gerecht werden können. Das Magazin gibt vertiefende Einblicke in verschiedene Querschnittsthemen rund um den Kompetenzverbund Lern Digital. Wir beziehen dabei aktuelle und zukunftsrelevante Expertisen und Perspektiven aus Wissenschaft und Praxis ein. Noch mehr Material findet ihr in unseren umfangreichen Broschüren, die einen Teil der im Kompetenzverbund entwickelten Unterrichtskonzepte und Fortbildungsangebote nach Fächern zusammenfassen. Die Broschüren unterstützen Lehrkräfte, Lehramtsstudierende, ReferendarInnen und LehrkräftebildnerInnen verschiedener Fächer bei der Gestaltung von digital gestütztem Unterricht. Neben praxisnahen Unterrichtsentwürfen bieten sie detaillierte Verlaufspläne, anpassbare Materialien, Fortbildungsangebote und weiterführende Literatur. Und natürlich möchten wir euch auch in dieser Folge auf verschiedene anstehende Veranstaltungen aufmerksam machen. Am 17. März findet von 16 bis 17 Uhr ein Community Call zu Basiskompetenzen statt. Der Fokus liegt dieses Mal auf der Mathematik. Solltet ihr außerdem den letzten Community Call zur Nutzung von Smartphone und Social Media in der Schule verpasst haben, findet ihr den jetzt auch auf unserem YouTube-Kanal. Am 10. April veranstalten wir außerdem einen weiteren Boxenstopp. An dem Termin bekommt ihr Einblicke in die Möglichkeiten digitaler Tools für die adaptive Förderung in der Grundschule. Das Format richtet sich insbesondere an Personen in der Lehrkräftefort- und Weiterbildung. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen, aber auch zu vielen angebotenen Fortbildungen findet ihr auf unserer Website oder in den Shownotes. In der Interviewreihe eines Redaktionsteams aus dem DIPF, die wir schon in früheren Folgen erwähnt haben, ist auch nochmal ein neues Interview erschienen. Die drei Projektverbünde ComMint, ComArt und ComSport sprechen unter anderem über ihre Gemeinsamkeiten und die Inhalte der Fortbildungsmodule. Die Links zu allen Interviews verlinken wir euch natürlich in den Shownotes.
Ich danke unserer Nachrichtenredaktion. Das war Spotlight, unsere Rundschau zu aktuellen Neuigkeiten aus dem Kompetenzverbund Lernen Digital. Die dazugehörigen Links findet ihr wie immer in den Shownotes zum Podcast. Wer also weiterlesen will, findet dort die passenden Anlaufstellen. Außerdem könnt ihr regelmäßig Updates bekommen, denn es gibt einen Newsletter, den könnt ihr per E-Mail abonnieren oder ihr könnt Lernen Digital bei LinkedIn, bei YouTube oder bei Instagram folgen. Mein Name ist Joran Mus-Mehrholz, der Podcast heißt Welle Lernen Digital und den gibt es jeden Monat neu, überall, wo es Podcasts gibt und ganz neu in der Mediathek auf lernen.digital. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.